Deutschlandfunk. Systemfragen.
Heute mit Maximilian Prose. Hi. Und bei uns geht's um die Frage, wie sinnvoll eigentlich strafende Institutionen sind. Und wenn man das mal radikal weiterdenkt, wie könnte eigentlich eine Welt ohne die aussehen? Ja, eine Strömung, die das fordert, nämlich die Abschaffung von Gefängnissen und anderen strafenden Institutionen, das ist der Abolitionismus. Und dazu war vor kurzem eine Konferenz in Hamburg. Und da ist dann auch dieser Satz gefallen.
There's got to be
in der abolitionistischen Zukunft, über die ich hier rede, muss es einen Ort und einen Weg für Menschen geben, die ich verachte. Das ist essentiell.
Das sagt die Geographieprofessorin Ruth Wilson Gilmore und die hat zur Gefängnisindustrie in den USA geforscht und setzt sich eben heute für die Abschaffung von Gefängnissen ein. Ja, wie solche Orte und Wege für Menschen, die Straftaten begangen haben, aussehen können, von dem sie da spricht. Und was eigentlich genau Abolitionismus ist, dazu später mehr. Jetzt wollen wir aber erstmal genauer beleuchten, wie sinnvoll eigentlich die wohl härteste strafende Institution in Deutschland ist, nämlich das Gefängnis. Und dafür habe ich mit einer der wenigen Forschenden in Deutschland zu diesem Thema gesprochen, mit Kirsten Drenkhahn. Sie ist Professorin für Strafrecht an der Freien Universität Berlin.
Ja, hallo, danke, dass ich mitmachen darf.
Frau Drenkhahn, ganz einleitend und basal gefragt, wie lässt sich eigentlich überhaupt messen oder auch bewerten, wie erfolgreich Gefängnisse für unsere Gesellschaft sind?
Das ist eine gute Frage. Also typischerweise wird das gemessen in Rückfallraten. Und es gibt da seit einigen Jahren so ein Projekt, in dem immer wieder in regelmäßigen Abständen die Rückfälligkeit von möglichst vielen Personen gemessen werden. Natürlich nicht nur Personen, die aus Freiheitsstrafe entlassen worden sind, aber eben auch, und es gibt ja auch noch andere freiheitsentziehende Sanktionen, die sind da auch mit dabei.
Und das Projekt, das Sie ansprechen, das ist die Längsten-Studie des Max-Planck-Instituts zur Erforschung von Kriminalität und Sicherheit. Aus dem Jahr 2020 ist da die neueste Erhebung. Und was da drin steht, etwas mehr als ein Drittel der strafrechtlich Sanktionierten bzw. der aus der Haft Entlassenen, die wurden innerhalb des Risikozeitraums, also das ist ein Risikozeitraum von 3 Jahren, erneut straffällig. Warum, ja, funktioniert hier diese Resozialisierung so schlecht?
Ich finde eigentlich, dass ein Drittel Rückfallquote gar nicht so schlecht ist. Man wird das sicher nicht schaffen, so eine Reduzierung auf null herbeizuführen. Das liegt auch daran, dass diejenigen, die mehrmals mit Straftaten auffällig werden, erwischt werden, verurteilt werden und so weiter, dass die typischerweise so eine Zeit in ihrem Leben brauchen, um aus dieser ganzen Sache rauszukommen.
Ist denn dafür ja ein Gefängnis ein guter Raum, um das eben zu schaffen, diese Verhaltensänderung?
Ich würde sagen, das ist ziemlich schwierig, weil einem Gefängnis eben eine Zwangsinstitution ist. Und der Strafvollzug in Deutschland bemüht sich schon sehr, nicht so zwänglich zu sein. Aber diese Institution ist über 500 Jahre alt und das schafft man natürlich nicht in ja ungefähr 75 Jahren seit dem Grundgesetz, dass man das umkrempelt, mal ganz davon abgesehen, dass diese ganzen rechtlichen Sicherungen aus dem Grundgesetz auch eigentlich erst seit den 70er Jahren so für den Strafvollzug anerkannt sind. Das ist also sehr schwierig, weil diese Institution so ganz starke Beharrungskräfte hat. Gleichzeitig ist es so, dass einige eben schon sehr davon profitieren, weil sie vielleicht auch den richtigen Punkt in ihrem Leben erwischt haben, an dem sie da gelandet sind und dann bereit sind für eine Ausbildung, für Zukunftspläne und so weiter und das da auch finden.
Aber was verhindert denn ja in so einem Gefängnisalltag ganz konkret, dass Leute wieder gut resozialisiert werden, dass sie ihre Verhalten ändern können?
Der Gefängnisalltag ist ja ganz stark vorstrukturiert. Das geht morgens damit los, dass alle zur selben Zeit aufgeweckt werden. Und dann sind eben die Mahlzeiten zu festen Zeitpunkten, es ist zu festen Zeitpunkten Einschluss. Und innerhalb dieser Struktur gibt es relativ wenig Freiräume. Es gibt ein paar mehr Freiräume für Gefangene, die arbeiten, also die in irgendeiner Form da in einem Betrieb arbeiten, eine Ausbildung machen oder zur Schule gehen. Aber es gibt eben auch einen großen Anteil von Strafgefangenen, so ungefähr 40% bundesweit, die keine Arbeit haben oder auch nicht zur Arbeit verpflichtet sind. Und von denen verbringt dann eben ein ganz großer Teil wiederum den ganzen Tag bis auf die Freistunde auf dem Hof im Haftraum. oder vielleicht noch ein paar Stunden am Nachmittag draußen. Aber das hängt auch sehr von der Anstalt ab. Das heißt, da sind nicht viele Gelegenheiten, dass ich irgendwie was Neues lernen kann.
Und Sie haben jetzt schon die Arbeit als ja eine wichtige Möglichkeit, etwas Neues zu lernen, etwas Sinnvolles zu tun, angesprochen. Da gab es auch vor kurzem, vor ein paar Wochen, eine Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht, das nämlich gesagt hat, dass Gefangene, Inhaftierte für ihre Arbeit mehr Lohn bekommen sollen. Und klar, wenn man sich den Lohn mal anschaut, das sind so um die 2 Euro die Stunde, das ist echt nicht viel. Vielleicht nochmal die Frage, wie wichtig ist denn Arbeit für die Resozialisierung und wie viel kann da auch ein höherer Lohn helfen?
Also ein Punkt bei dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist, dass eigentlich unklar ist, was Arbeit für die Resozialisierung bringt. Und das ist jetzt vielleicht erstmal überraschend, weil wir alle denken, die wir arbeiten, na, ist doch offensichtlich, was das bringt. Aber die Frage ist ja, ob die Arbeit, die im Vollzug angeboten wird, und das ist eben ganz häufig relativ einfache Arbeit mit Verpackungen und so weiter oder Dingen zusammenzubauen, ob die einem irgendwas bringt für die Zukunft. Also was lerne ich da eigentlich, wenn ich da was lerne? Und das andere ist, dass man da schon unterscheiden muss. Im Strafvollzug gibt es eben so mehrere Formen von Arbeit, könnte man sagen. Also einmal diese Arbeit, die ich gerade beschrieben habe, aber auch Berufsausbildung. Und dann zählt dazu natürlich auch sowas wie Schule und so. Und Arbeitstraining, also so Maßnahmen, mit denen man eigentlich an so einen geregelten Arbeitsalltag rangeführt werden soll. Und ich würde meinen, dass eigentlich Berufsausbildung und Arbeitstraining, Arbeitstherapie oder sowas wahrscheinlich mehr bringt als solche Stückarbeit, wie man das früher auch immer genannt hat.
Einfach weil es nachhaltiger und sinnvoller ist.
Genau, weil man da eben was lernt für die Zukunft. Ne? Andererseits trifft man bei der Arbeit natürlich auch andere. Also es hat eine soziale Komponente, ganz klar. Das kann natürlich schon helfen, aber das ist es eben auch nicht. Und was die Lohnhöhe angeht, naja, wenn wir da überlegen, wie viel wir draußen verdienen und wie hoch im Moment der Mindestlohn ist, dann kann man sich vorstellen, dass sowas wie 2 Euro, und das ist ja schon viel, dass das eigentlich kein Anreiz ist zum Arbeiten.
Mhm. Unabhängig von Arbeit oder nicht, kann das Gefängnis natürlich auch psychische Folgen für Menschen, die inhaftiert sind, bedeuten. Sie haben das untersucht in mehreren europäischen Gefängnissen in einer Studie und die Ergebnisse, die sind schon etwas schockierend, würde ich sagen. Sie haben der Studie herausgefunden, jeder Gefangene, der hatte so im Mittel 3 traumatische Erlebnisse, 14% leiden an einer posttraumatischen Belastungsstörung und egal in welchem Land sie geschaut haben, mehr als 50% hätten eine psychische Behandlung gebraucht. Kann man sagen, Gefängnisse, die führen zu psychischen Erkrankungen?
Vielleicht, aber wir haben auch in den Gefängnissen viele Leute, die schon mit ja, psychischen Problemen, die vielleicht behandlungsbedürftig sind, reingekommen sind. Also das ist so eine Mischung, das kann sich sicher auch verstärken. Dann ist es so, dass wir natürlich im Strafvollzug, auch wenn das Thema drogenfreier Strafvollzug oder die Devise herrscht, sehr viele Drogen haben. Das heißt, dass wir hier so eine ganz gefährliche Gemengelage haben. Einerseits mit so einer Gruppe, die vielleicht sowieso schon eine starke Vorbelastung hat und gleichzeitig schwierigen Lebensbedingungen, die jetzt, sagen wir mal, nicht so unbedingt für die freie Entfaltung der Persönlichkeit stehen. Und gleichzeitig eben doch noch weiteren Möglichkeiten, sich tatsächlich so psychische Probleme ranzuholen durch Drogen.
Ja klar, und psychologische Probleme können ein Grund sein, warum Resozialisierung nicht funktioniert. Was müsste denn Ihrer Meinung nach passieren, dass diese Rückfallquote ja vielleicht nicht auf 0 absinkt, aber trotzdem besser wird, als dass 1/3 der Gefangenen rückfällig werden?
Ich glaube, dass wir mehr Möglichkeiten brauchen, in irgendeiner Form Berufsausbildung zu machen. Für die meisten Gefangenen kann das keine vollständige Berufsausbildung sein, weil die Freiheitsstrafen glücklicherweise zu kurz dafür sind. Das bedeutet aber, dass man ganz stark mit Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern draußen zusammenarbeiten muss, die Berufsausbildung anbieten. Das heißt, die Zivilgesellschaft muss ja auch was machen. Also man muss offener werden in der Zusammenarbeit mit so modularisierten Ausbildungen im Vollzug, um dann Entlassene nach draußen vermitteln zu können. Und zwar das am besten im Weg der vorzeitigen Entlassung, also bevor die Strafe wirklich komplett zu Ende ist, weil wir dann die Möglichkeit einer Bewährungsaufsicht haben. Das heißt, man hat noch eine Betreuung draußen in der Zeit, in der typischerweise eben die meisten Rückfälle passieren, nämlich kurz nach der Entlassung. So im ersten Jahr nach der Entlassung finden die meisten Rückfälle statt. Und wenn es da eine gute Bewährungsaufsicht gibt und die Möglichkeit, also sich mit Problemen und so weiter an jemanden zu wenden und man auch was davon hat, wenn man ja so früh raus ist, dann gibt es da wirklich viel mehr Erfolgschancen.
Kirsten Trenkern sagt das. Vielen Dank für das Interview.
Sehr gerne.
Die Resozialisierung in Gefängnissen, die funktioniert zumindest nur bedingt. Naja, und ein anderer, radikalerer Ansatz zu der Frage Resozialisierung, der kommt von AbolitionistInnen. Nämlich, dass man solche strafenden Institutionen ja eben ganz abschafft. Und diese Bewegung, die hatte auch kürzlich einen Kongress in Hamburg und dabei war mein Kollege Timo Stuckenberg und der ist jetzt bei mir im Studio. Hi Timo.
Hi Maximilian.
Wer hat sich denn da in Hamburg getroffen?
Ja, das war eine sogenannte Bewegungskonferenz, da waren also viele AktivistInnen. Organisiert wurde das allerdings von WissenschaftlerInnen. Und Anlass für die Konferenz waren zum einen aktuelle Krisen, wie das Sterben im Mittelmeer und an anderen europäischen Grenzen, und zum anderen die Reaktion vieler Staaten auf diese Krisen, zum Beispiel die Aufrüstung der europäischen Grenzen, also klassische Law-and-Order-Politik.
Okay, und genau da will jetzt der Abolitionismus eben Antworten finden. Aber erklär mir doch nochmal, was genau ist eigentlich Abolitionismus?
Ja, man kann sagen, das ist eine kritische Gesellschaftstheorie, die sich aber aus dem Wissen von eben dieser Bewegung speist. Ein Beispiel aus Deutschland ist die 68er-Bewegung, die ja auch gegen Gefängnisse und Psychiatrien war. Und eine der OrganisatorInnen, Vanessa Eileen Thompson, sagt, die Tradition des Abolitionismus reicht noch viel weiter zurück.
Bis zu den Kämpfen gegen den Plantagenkapitalismus, in den Kolonialismus zurück. Über die Zeit haben sich abolitionistische Kämpfe natürlich auch gewandelt. Gerade sehen wir das auch anhand der Klimakämpfe beispielsweise und der Kriminalisierung von Klimakämpfen. Also Abolitionismus ist, glaube ich, als eine dezidiert antikapitalistische Tradition zu sehen, die aber vor allem von den Überausgebeuteten und den zunehmend überflüssig Gemachten ausgeht.
Und das Wort selbst kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie abschaffen.
Und mit abschaffen ist dann gemeint, Gefängnisse abschaffen.
Ja, aber nicht nur, sondern allgemein strafende oder disziplinierende Institutionen. Also auch Polizei und Grenzregime oder das Jobcenter. Also alle Institutionen, die Menschen einsperren, aussperren oder disziplinieren. Und warum die abgeschafft werden sollen, das habe ich ein paar TeilnehmerInnen gefragt.
Ich glaube, dass es eine Illusion ist, dass die Strukturen und Institutionen, die es zu abolishen gilt, quasi Sicherheit bieten. Menschen an Grenzen, Menschen in Gefängnissen, Menschen tatsächlich, die Polizei rufen und dann selber Gewalt von der Polizei erfahren, sehen diese Sicherheit nicht.
Konkret zum Thema Gefängnisse habe ich da auch noch mal bei einem Teilnehmer nachgehakt.
Ich denke, es gibt Menschen, die sich und ihren eigenen Prozess so erfahren, dass im Gefängnissein ihnen auch geholfen hat, Verantwortung zu übernehmen. Da geht es dann aber wieder um so eine strukturelle Analyse und sich anzugucken, was macht es eigentlich damit, Leute aus ihren Communities rauszunehmen, zu isolieren, ihnen irgendwie das Recht auf menschliche Verbindung, an gesellschaftliche Teilhabe zu entziehen. Und ist diese Verletzung oder diese Gewalt, die da passiert, lässt sie sich wieder aufwiegen?
Okay, also man stellt dort zumindest die Gefängnisse in Frage. Aber jetzt mal angenommen, naja, jemand begeht einen Mord. Würden dann AbolitionistInnen auch fordern, dass man diese Person eben keine Gefängnisstrafe gibt?
Zumindest nicht pauschal. Also, dass es keine Gefängnisstrafe gibt, heißt ja nicht, dass der Täter oder die Täterin keine Konsequenzen erfährt. Als Alternative könnte zum Beispiel eine enge individuelle Beschäftigung mit dem Täter oder der Täterin dienen. Zum Beispiel in Form von einer Therapie oder einer Gruppe um den Täter herum. Es muss aber eben nicht der Freiheitsentzug sein. Und aktuell nimmt unser Rechtssystem ja vor allem den Täter in den Blick. Und das soll im Abolitionismus anders laufen, sagt Vanessa Thompson.
Im Abolitionismus wird erstmal die Person in den Fokus genommen, die die Gewalt erfahren hat. Und dann wird gefragt, okay, was braucht diese Person eigentlich konkret? Braucht sie eine Wohnung? Möchte sie an dem Ort bleiben, wenn sie beispielsweise häusliche Gewalt erfahren hat? Braucht sie Kinderbetreuung? Braucht sie wirklich sozialpsychologische Unterstützung? Aber es gibt auch eine Auseinandersetzung mit der Person, die Gewalt ausgeübt hat. Und zwar geht es im Abolitionismus auch darum, Gewalt nicht nur einfach zu individualisieren, sondern zu gucken, was hat diese Person vielleicht selbst schon für Gewalt erfahren? Das heißt, Gewalt wirklich in der Gewaltspirale zu brechen und da auch andere Formen der Verantwortungsübernahme aufzubauen.
Und an dieser Stelle, die Töne, die wurden auf einer Konferenz aufgenommen und da gibt es natürlich Hintergrundgeräusche. Dass es da mal etwas lauter wird im Hintergrund, dafür möchten wir uns entschuldigen. Aber zurück zu dem, was Vanessa Thompson gesagt hat. Sie spricht von Verantwortungsübernahme. Wie soll die denn aussehen?
Ja, ein Ansatz ist das Konzept der transformativen Gerechtigkeit, vereinfacht gesagt ein ganzheitlicher Blick auf Gewalt, also nicht nur die Tat in den Blick zu nehmen, sondern auch zu gucken, wo kommt die Gewalt her. Und da wird nicht nur der Täter oder die Täterin abgeurteilt, sondern da kann das gesamte Umfeld in die Aufarbeitung einbezogen werden. Und was das konkret heißt, das habe ich auch nochmal einen Teilnehmer der Konferenz gefragt.
klassischerweise, wenn man das überhaupt so sagen kann, gibt es einen Kreis, der sich mit den TäterInnen beschäftigt und einen Kreis, der sich mit den Überlebenden beschäftigt. Und dann gibt es meistens irgendeine Form von Austausch, entweder zwischen den betroffenen Parteien oder eben der Unterstützerkreise. Und da kann alles Mögliche drin sein von eine Person, die Gewalt ausgeübt hat, muss sich mit dem eigenen Substanzkonsum auseinandersetzen. Oder die Person, die Gewalt erlebt hat, bekommt die Möglichkeit, eine spezialisierte Form von Therapie wahrzunehmen.
Letztlich geht es also darum, strafende Institutionen wie das Gefängnis überflüssig zu machen. Und zwar, indem wir die Art, wie wir produzieren und zueinander in Beziehung stehen, solidarischer gestalten.
Und ein erster Ansatz dafür, das könnten ja auch solidarische Projekte sein. Und genau so eins hast du dir auch mal angeschaut, nämlich in Neukölln im Räuberkiez. Und da hören wir jetzt mal rein.
Am Straßenrand glänzt eine Metallkiste, so groß wie ein kleiner Zeitungsstand, im Sonnenlicht. Moritz Ahlert holt den Schlüssel raus, einen Akkuschrauber mit einem runden Aufsatz und schließt den Kiosk auf. Ein Metallgestänge, das die Kiste von außen einrahmt, rattert nach oben. Jetzt kann Ahlert auf zwei Seiten eine Klappe aufmachen und auf einer Seite eine Tür. Der Kiosk der Solidarität hat geöffnet. Entworfen haben ihn der Architekt Ahlert und ein Team von der Technischen Universität Berlin.
Der Kiosk macht auf, dann hat eine gewisse Präsenz und weckt Neugierde im öffentlichen Raum und ist temporär. Das heißt, ist erstmal ein ungewohntes Objekt im öffentlichen Raum, der kreiert Aufmerksamkeit.
Dieser Kiosk ist das Herzstück eines interdisziplinären Forschungsprojekts der vier großen Berliner Universitäten. Transforming Solidarities, also Solidarität transformieren, heißt es. Hier wollen ForscherInnen herausfinden, wie und unter welchen Bedingungen Menschen solidarisch miteinander sind. Dafür arbeiten sie mit verschiedenen Initiativen zusammen, die den Kiosk bespielen. An diesem heißen Junimontag ist das Neuköllner Gesundheitskollektiv, kurz GEKO, dran. Gemeinsam mit Ahlert schieben die GEKO-MitarbeiterInnen den Kiosk vom Straßenrand ein Stück weiter in den Schatten.
Wir bieten Zitronenlimonade gegen Sorgen. Das heißt, wir verschenken Limonade, wir verteilen Becher an die Anwohnerinnen, an die Passantinnen, die hier vorbeikommen und geben ihnen so einen Stift dazu und bitten sie, uns ihre Sorgen auf diesen Pappbecher zu schreiben.
Um den Kiosk herum haben die Leiterin des GEKO, Steffi Müller, und drei ihrer Kolleginnen bunte Holzstühle und Tische aufgestellt. Im Kiosk wartet eine kleine Bar mit Pappbechern, Minze, Sprudelwasser und Zitronen. Zutaten für Limonade.
Ist das nur heute oder jeden Tag?
3 Tage, heute, morgen und übermorgen.
Mit dem Limonadenstand will das Gesundheitskollektiv mit NachbarInnen über ihre Sorgen ins Gespräch kommen, sagt Müller.
Das lief dann so ab, dass wir immer gefragt haben, dürfen wir lesen, was du aufgeschrieben hast? Und wenn das dann so ein Gesundheitsthema war oder ein Thema, zu dem wir auch Beratung oder andere Angebote anbieten können, dann haben wir nachgefragt oder genau das Gespräch angeboten.
Nur ein paar Minuten zu Fuß entfernt hat das GEKO seine Räume. Es ist ein Stadtteil-Gesundheitszentrum mit Arztpraxen, Beratungsangeboten und einem Café. Hier möchte es eine solidarische Alternative zum profitorientierten Gesundheitswesen schaffen, sagt Steffi Müller.
Und so wie das Gesundheitssystem ist, hat es unglaublich viele Barrieren, gerade für die Menschen, die eine gute Versorgung brauchen oder eben auch mehr als nur ein Gesundheitsangebot, also komplexe Versorgung, integrierte Versorgung von beispielsweise Sozialarbeiterinnen, PsychologInnen oder auch Familientherapeutinnen, Medizinerinnen und so weiter.
Außerdem bietet es Räume für Selbsthilfegruppen oder für Menschen, die gemeinsam kreativ arbeiten wollen.
Um zu spüren, wie das ist, also dass Gesellschaft anders sein kann, wenn man in Gemeinschaft ist.
Hier, guck mal, hier hat jemand aufgeschrieben, Geldsorgen und sozialer Unfrieden und...
Das GEKO ist eine von mehreren Initiativen aus den Bereichen Gesundheit, Wohnen und Arbeit, mit denen das Projekt Transforming Solidarities nach einem neuen Solidaritätsbegriff sucht. Und auch wenn der Kiosk nur in Berliner Kiezen steht, die Frage nach Solidarität lässt sich nur vor dem Hintergrund der großen globalen Krisen und Phänomene beantworten, sagt Manuela Bojaciew. Damit meint die Migrationsforscherin von der Berliner Humboldt-Universität etwa die Klimakrise. aber auch kapitalistische Produktionsweisen.
Wie definieren wir Solidarität hier neu? Und dann gibt es nicht den zentralen Solidaritätsbegriff, sondern zunächst mal die Frage der Solidarität als eine Frage des sich in Beziehung setzen in einer solidarischen Weise in einer Gesellschaft. Und das heißt, das ist die Weise, in der wir erstmal gucken, wie sind die Leute denn solidarisch, zum Teil auch unter Bedingungen, die eigentlich gar nicht dafür vorgesehen, dass sie solidarisch sein können.
Sorgen solidarische Versorgungsangebote wie das GEKO für mehr Sicherheit in den Kiezen? Und haben sie damit letztlich das Potenzial, strafende Institutionen überflüssig zu machen? Ganz so einfach sei es nicht, sagt Bojatschiew.
Den Fehler, den wir nicht machen dürfen, ist zu denken, dass das alleine nur eine Frage der konkreten Versorgung ist. Da sind auch sehr viele kulturelle, da sind moralische, normative Fragen angeschlossen. Und dazu gehören eben auch die Fragen, wie wir Leute schützen, die geschützt werden müssen. Und das löst sich nicht allein über eine perfekte Gesundheits- und Wohnungsversorgung.
Solche solidarischen Projekte, die sind erstmal ein ganz guter Ansatzpunkt. Aber natürlich reicht das noch nicht aus, um strafende Institutionen tatsächlich zu ersetzen und damit abzuschaffen, was ja die AbolitionistInnen fordern. Ich wollte an dieser Stelle nochmal von der Strafvollzugsforscherin Kirsten Drenkhahn wissen, was sie eigentlich von dieser Idee der AbolitionistInnen hält.
Ich halte das für ziemlich unrealistisch, weil die Frage ja wäre, was die Alternative ist. Und die Abolitionistinnen und Abolitionisten, die ich kenne, die auch teilweise sehr konsequent das selber in ihrem eigenen Leben durchziehen, die erwarten eigentlich von uns allen, dass wir unsere Konflikte auf eine andere Art lösen. Und Straftaten sind Konflikte. Das heißt aber, dass wir alle dann sehr viel reifer und erwachsener mit unseren Konflikten umgehen müssten und viel besonnener und auch viel mutiger, muss man sagen. Und ich sehe nicht, dass das flächendeckend passieren wird.
Der Abolitionismus, der hat die doch recht radikale Idee, strafende Institutionen abzuschaffen. Und wenn das natürlich auf den ersten Blick auch erstmal unrealistisch erscheint, regt das ja vielleicht doch zum Nachdenken an. Zum Nachdenken darüber, wie wir als Gesellschaft auch alternativ mit StraftäterInnen umgehen können. Und damit gehen die Systemfragen zu Ende. Mein Name ist Maximilian Brose und ich möchte mich ganz herzlich bei allen Beteiligten an der Sendung bedanken.